Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Verlängern und verschärfen, mit welchen Maßnahmen die Bundesländer die Zahl der Corona-Neuinfektionen begrenzen wollen, wird wohl am Mittwoch nach dem Bund-Länder-Treffen bekannt gegeben. Wir wollen in dieser Sendung fragen, mit welch unterschiedlichen Strategien in Europa versucht wird, die Zahl der Neuinfektionen zu senken. Wir blicken nach den Massentests nach Südtirol und berichten aus Katalonien, wo die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden. Zum Schluss der Sendung geht es nach Portugal. Auch dort werden die Corona-Mittel aus dem EU-Hilfsfonds dringend erwartet. In der autonomen Region Südtirol stoßen die Krankenhäuser wegen der vielen Covid-19-Infektionen an ihre Kapazitätsgrenze. Rund 95% der Klinikbetten seien inzwischen mit Corona-Patienten belegt, gaben die Behörden in Bozen an. An diesem Wochenende hat Südtirol versucht, mit einem groß angelegten Massentest die Infizierten zu identifizieren, um so die Infektionskette zu unterbrechen. Bis gestern Abend ließen sich mehr als 343.000 Südtiroler einen kostenlosen Abstrich vornehmen. Über das Ergebnis und was das für die bisherigen Ausgangsbeschränkungen bedeuten könnte, auch mit Blick auf die kommende Wintersaison, möchte ich nun mit Georg Meyer sprechen. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Wochenmagazins FF in Bozen. Herr Meyer, Sie haben sich ja auch testen lassen an diesem Wochenende. Wie geordnet oder auch nicht liefen denn diese Massentests überhaupt ab?
Ja, meine Erfahrung war, dass es nur 10 Minuten gebraucht hat, bis ich den Test absolviert hatte, und danach dauerte es noch 4 Stunden, bis das Ergebnis kam. Das Ergebnis war übrigens glücklicherweise negativ. Aber es gibt auch Berichte darüber, dass Leute länger gewartet haben und dass sie sehr lange auf das Ergebnis warten mussten.
Die Teilnehmerzahl war ja sehr hoch. Wie sind denn die Ergebnisse bisher? Wie viel weiß man?
Die Ergebnisse sind, dass etwa 0,9% der Getesteten ein positives Ergebnis hatten. Das liegt übrigens weit unter den Zahlen, die vorher vermutet wurden und die absurd hoch waren. Man sprach sogar von 35.000 möglichen Positiven. Ich denke, das war vielleicht auch eine Zahl, die die Menschen ein wenig erschrecken sollte, damit sie auch wirklich zum Test hingehen. 350.000 Tests waren das Ziel der Landesregierung, und dieses Ziel ist so gut wie erreicht worden.
Was glauben Sie, welche Maßnahmen wird die Landesregierung daraus ableiten, aus diesem Ergebnis?
Landeshauptmann Arno Kompatzer hat im Vorfeld von einem Befreiungsschlag gesprochen. Die Erwartungen sind also dementsprechend. Die Landesregierung, die Menschen, glaube ich, sind zum Test gegangen, weil sie sich jetzt erwarten, dass es Lockerungen gibt. Diese Lockerungen wird es freilich nicht so schnell geben. Die Landesregierung ist in dieser Hinsicht sehr vorsichtig. Die Beschränkungen gelten jetzt noch eine Woche bis nächsten Sonntag. Grundschulen und Kitas öffnen allerdings schon morgen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schnell große Lockerungen geben wird. Denn ein Schnelltest ist ja nur eine Momentaufnahme. Und wenn wir uns in den nächsten Wochen bewegen, wie zum Beispiel im Sommer, werden die Zahlen wieder nach oben schnellen.
Das ist jetzt Ihre Einschätzung. Was glauben Sie, wie die Landesregierung darauf reagiert? Schließlich steht auch die Skisaison vor der Tür.
Die Landesregierung ist im Moment sehr vorsichtig. Man hat ja schon einmal erlebt, wie der Südtiroler Sonderweg gescheitert ist. Wir hatten ja schon im Frühjahr früher gelockert als das restliche Italien. Wir sind letztendlich wieder auf dem italienischen Weg gelandet, eingebogen. Wir hatten das höchste Infektionsgeschehen in ganz Italien, weil wir eben so einen lockeren Sommer hatten, wo alle so getan haben, als gäbe es das Virus nicht und die Politik und die Landesregierung dem wohlwollend zugeschaut hat und einfach, glaube ich, auch viel zu spät eingegriffen hat. Deswegen sind diese Schnelltests auch, ja, vielleicht ein Befreiungsschlag, vielleicht auch nur eine Verzweiflungstat, weil man nicht mehr gewusst hat, wie man dem Infektionsgeschehen Herr werden kann.
Mit Blick auf die kommende Wintersaison, schildern Sie doch mal ein bisschen die Stimmung. Nun leben ja wirklich nicht alle vom Tourismus in Südtirol. Gibt es auch kritische Stimmen, die befürchten, dass mit den eventuell wieder eintreffenden Touristen auch das Virus wieder nach Südtirol kommen könnte?
Ja, es gibt auch bei uns die Leute, die alles schnell wieder lockern möchten. Aber ich glaube, die Tourismusindustrie ist sich bewusst, dass sie nicht mehr so fahren kann oder im Moment nicht so fahren kann wie in den vergangenen Jahren mit ausgebuchten Tourismusorten, mit vollen Lichten, mit Leuten, die sich an den Talstationen drängeln. Deswegen wird es keine Wintersaison geben wie in den vergangenen Jahren, das ganz bestimmt nicht. Aber eine Wintersaison ist natürlich essentiell für die Südtiroler Wirtschaft, denn der Tourismus macht etwa 13% des Bruttoinlandsproduktes aus. Und es hängen sehr viele Arbeitsplätze dran. Also 30.000 Menschen arbeiten in der Tourismusindustrie.
Der Tiroler Weg, Sie haben ihn vorhin kurz angesprochen, unterstreicht ja immer die Autonomie der Region. Hat sich Südtirol mit diesem Massentest bewusst von Rom abheben wollen oder diente er tatsächlich nur dem Zweck?
Also ich glaube, er diente nur dem Zweck, weil Südtirol hat im Moment keinen Grund, sich von Rom oder anderen Ländern abzuheben. Wir sind nicht besser als andere, was die Bekämpfung der Pandemie angeht, eher schlechter. Und wie gesagt, wir haben ja schon einmal im Frühjahr einen Sonderweg versucht, der sich als wenig zielführend erwiesen hat und der sozusagen eine Zeit lang ganz vollmundig beworben worden ist als Eigenheit der Südtirolautonomie. Da schaut, wie unabhängig wir von Rom sind, aber es hat eigentlich wenig Erfolg gehabt. Deswegen hat Südtirol im Moment keinen Grund, jetzt sich von anderen Ländern und auch nicht von Italien abzuheben. Wir sind alle in der gleichen Situation.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich sprach mit Georg Meyer. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Wochenmagazins FF in Bozen.
Danke auch. Schönen Tag noch. Danke. Aus Bozen.
Spanien ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder der Welt. Seit Anfang des Infektionsgeschehens wurden 1,56 Millionen Ansteckungen gezählt. Mehr als 42.000 Menschen starben mit dem Virus. Besonders betroffen waren die dicht besiedelte Hauptstadtregion Madrid und Katalonien im Nordosten Spaniens. Bei dem Versuch, die zweite Welle zu brechen, setzen die beiden Regionen auf unterschiedliche Wege. Während Madrid nur selektive Einschränkungen des öffentlichen Lebens verhängte, hat Barcelona das öffentliche Leben heruntergefahren. Doch ab heute dürfen in Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona alle Restaurants, Bars sowie Kinos und Theater nach mehr als 5 Wochen wieder öffnen. Julia Macher berichtet.
Die Santa Anna Kirche im Zentrum Barcelonas. Was hier zelebriert wird, ist keine Messe, sondern eine Protestliturgie. Barcelonas Kulturschaffende bitten um den Beistand der himmlischen Mächte. Denn ohne, so sagen sie, könnten sie die Folgen des zweiten Corona-Lockdowns nicht überstehen. Mehr als 3 Wochen waren Theater, Kinos, Museen in Katalonien geschlossen. Und das, nachdem das Kulturleben spanienweit bereits im Frühjahr monatelang auf Eis lag. Schauspieler Enric Cambray verteilt Desinfektionsgel ans Publikum. Die Theater hätten eigentlich nie geschlossen werden dürfen. Wir verstehen nicht, warum Kultureinrichtungen, die sicher sind und in denen es nachweislich nie einen Corona-Ausbruch gegeben hat, diejenigen sind, die bestraft werden. Die Wiedereröffnung ist eine kleine Freude, aber sie reicht nicht aus. Ab heute können Theater, Museen und Kinos wieder für die Hälfte der Zuschauer öffnen. Bars und Restaurants dürfen draußen alle und im Innern ein Drittel ihrer Tische bewirtschaften. Auch Sporteinrichtungen öffnen wieder bis zur Hälfte bzw. einem Drittel ihrer Kapazitäten. Es ist eine vorsichtige Rückkehr zur Normalität, die auch die meisten Epidemiologen für vertretbar halten. So etwa Antoni Dria vom Hospital Klinik. Die Fallzahlen und die Belegung der Krankenhausbetten in regulären und Intensivstationen ist noch hoch, aber die Reproduktionszahl liegt bei 0,8. Und wenn die Zahl der im Krankenhaus zu behandelnden Fälle jetzt nicht steigt, dann haben wir wohl den Gipfel der zweiten Welle überschritten. Eine Aufhebung des Lockdowns können wir uns nicht leisten, wohl aber die Lockerung vereinzelter Maßnahmen. Nachdem die Regionalregierung noch im Sommer so schnell wie möglich zurück zur Normalität wollte und es versäumte, ein funktionierendes Früherkennungssystem zu entwickeln, lässt man es jetzt langsam angehen. Die einzelnen Maßnahmen werden im Zwei-Wochen-Rhythmus überprüft. Zusätzlich hat die Verwaltung 8 Millionen Schnelltests gekauft und schlägt damit einen ähnlichen Weg ein wie die Hauptstadtregion. Dabei standen Madrid und Barcelona bisher bei der Bekämpfung der zweiten Welle für zwei unterschiedliche Modelle. Während Katalonien das öffentliche Leben herunterfuhr, blieben in der Hauptstadt Cafés, Restaurants und Theater geöffnet. Die Fallzahlen und Krankenhauseinlieferungen sanken in beiden Regionen. Hätte sich Katalonien den zweiten Lockdown also sparen können? Trilla ist vorsichtig. Es bringt nichts, beide Modelle gegeneinander auszuspielen. Da spielen zu viele Faktoren mit herein. In Madrid waren die Theater und Restaurants zwar auf, aber dafür besonders betroffene Zonen strenger abgesperrt als hier. Welcher Weg der erfolgversprechendere ist, die liberalere Handhabung in Madrid oder die restriktivere in Barcelona, das lässt sich anhand der aktuellen Datenlage einfach nicht beantworten. Natürlich ist das für einen Epidemiologen frustrierend. Für Schauspieler Enrique Cambray ist die Debatte über die richtigen epidemiologischen Maßnahmen inzwischen zweitrangig. Er ärgert sich vor allem über die Wirtschaftspolitik. Die katalanische Regionalregierung hatte für Kulturschaffende und Selbstständige ein Programm mit einmaligen Hilfen in der Höhe von 750 bzw. 2000 Euro aufgelegt. Das Budget war begrenzt. Bearbeitet werden sollten die Anträge nach Eingang. Als wegen der enormen Nachfrage das Netz zusammenbrach, ruderte die Verwaltung zurück. Wer zuerst kommt, mal zuerst, das ist einfach ein schlechtes Kriterium. Die Gelder, die verteilt werden sollen, waren Posten, die von der ersten Welle übrig geblieben waren. Dass es für die zweite Welle keinen wirtschaftlichen Plan gab, das ist doch eigentlich unhaltbar.
Restaurants und Theater sollen ab heute in Katalonien wieder öffnen. Julia Macher berichtete für uns aus Barcelona. Die Blockade des EU-Haushaltes durch das Veto Ungarns und Polens verhindert auch, dass die Gelder aus dem Corona-Hilfsfonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro ausgezahlt werden können. Spanien, Italien, aber auch Portugal sind auf die Mittel dringend angewiesen. Allein 15,3 Milliarden Euro soll Portugal aus dem Corona-Hilfsfonds erhalten. Ein Teil des Geldes soll in ein neues Vorzeigeprojekt fließen, denn man will mit Hilfe von erneuerbaren Energien den sogenannten grünen Wasserstoff produzieren. Details kennt Tilo Wagner aus Lissabon.
Porque é Faktor importante Mobilisation der Industrie National.
Für Premierminister Antonio Costa ist die Produktion von grünem Wasserstoff eines der wichtigsten Industrieprojekte des Jahrzehnts. Bis 2030 sollen in diesem Bereich Tausende von Jobs entstehen. Mehr als 7 Milliarden Euro sollen in die Technologie investiert werden. Das kündigte Costa im Juli im portugiesischen Parlament an. Die Regierung verspricht Finanzhilfen von rund 400 Millionen Euro. Sie sollen vor allem aus dem Corona-Hilfspaket der EU kommen. Doch schon wenige Monate nach der offiziellen Bekanntgabe des Wasserstoffprojekts wurden erste Korruptionsvorwürfe bekannt. Ein Minister und ein Staatssekretär sollen nach Recherchen des Magazins Sábado von der Vergabe eines millionenschweren Auftrags an portugiesische Großkonzerne profitiert haben. Beide Kabinettsmitglieder bestreiten das vehement und haben Strafanzeige wegen Verleumdung erstattet. Wie der Rechtsstreit ausgeht, bleibt abzuwarten. Allerdings bestehen ganz unabhängig von Einzelfällen offenbar strukturelle Schwächen bei der Auftragsvergabe in Portugal. Insgesamt soll das Land 15,3 Milliarden Euro Subventionen aus dem Corona-Hilfspaket der EU erhalten. Kritiker befürchten, dass das Geld vor allem an Großunternehmen fließen könnte, die die Hilfszahlungen aus Brüssel wesentlich schneller in große Projekte investieren können. Das kennt man auch aus anderen EU-Ländern. Susana Coroado, Präsidentin der Antikorruptionsorganisation Transparência e Integridad, sagt, dass Portugal darüber hinaus aber spezifische Probleme überwinden müsse. Alle Projekte, die öffentliche Gelder, nationale Interessen, hohe Investitionen und große Infrastrukturen umfassen, sind in besonderem Maße anfällig für Korruption. Denn erstens geht es um sehr viel Geld und zweitens gibt es in Portugal nur wenige Großkonzerne, die sich auf diese Projekte bewerben. Und diese Unternehmen haben häufig enge Beziehungen zu den politischen Machtzentren und zu den Parteien. Im September hatte das Justizministerium eine neue Strategie zur Bekämpfung von Korruption vorgestellt. Das Parlament soll sie noch vor dem Jahreswechsel auf den Weg bringen. Doch ausgerechnet für die Bekämpfung von politischer Korruption auf höchster Ebene präsentiert die sozialistische Regierung keine nachhaltige Lösung. Die rechtspopulistische Partei Chega versucht davon politisch zu profitieren. Im portugiesischen Parlament sind die Rechtspopulisten bisher zwar nur mit einem Abgeordneten vertreten, doch in den vergangenen Monaten konnte die Partei in Umfragen deutlich zulegen. Das mag auch an ihrer aggressiven Werbekampagne liegen, in der sich Chega als Antikorruptionspartei präsentiert. Chega fordert längere Haftstrafen. Ansonsten kommen aber auch von den Rechtspopulisten kaum konkrete Vorschläge, wie die Korruption in Portugal effizienter zu bekämpfen sei. Ein Hauptproblem ist weiterhin die portugiesische Justiz. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen zwar mittlerweile sehr viel schneller einem Korruptionsverdacht nach und schrecken auch vor Ermittlungen gegen Politiker, Großunternehmer oder beliebte Fußballvereine nicht zurück. Doch vor Gericht finden die Prozesse dann kein Ende. Die Antikorruptionskämpferin Susana Coroado nennt deshalb zwei wichtige Maßnahmen, die Portugals Politiker umsetzen müssten, um die Arbeit der Justiz besser zu unterstützen. Erstens muss viel mehr Geld investiert werden. Die Computersysteme sind langsam und überaltert und es gibt kaum Experten bei der Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft. Dieser Mangel macht sich vor allem bei Korruptionsfällen bemerkbar, schon weil sie grundsätzlich immer komplexer werden. Und zweitens brauchen wir eine Reform der Strafprozessordnung, um die Gerichtsverfahren zu beschleunigen.
Von Portugals Kampf gegen die Korruption berichtete Thilo Wagner. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.